Grüße alle zur letzten Session für heute im Webtrack. Wir freuen uns, dass Herr Christian Krause von Varitan Deutschland GmbH uns über Theorie und Praxis einer JSON-RPC-basierten Web-API aufklären wird. Vielen Dank.
Dankeschön. Also ich begrüße Sie recht herzlich zum letzten Vortrag des heutigen Tages. Ich möchte mich erst ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Christian Krause. Ich bin Softwareentwickler bei der Rachitan Deutschland GmbH und in dieser Eigenschaft hauptsächlich für die Embedded Power Produkte zuständig, und da habe ich auch so ein bisschen den Überblick. Ganz kurz noch zur Firma Rachitan. Wir stellen hauptsächlich Produkte für den Rechenzentrumsmarkt vor. Das ist zum einen, waren das oder sind es auch teilweise noch KVM-Produkte, also Hardware zum Fernsteuern von Systemen. KVM heißt Keyboard, Video, Maus. Und in den letzten Jahren hat sich das etwas verschoben hin zu Produkten zur Stromversorgung, zur Stromverteilung, zur Messung von Strömen, Leistungen in Rechenzentren. Dazu aber gleich noch etwas mehr. Ganz kurz zu meinem Vortrag. Als erstes werde ich ein bisschen über die Motivation erzählen, warum wir überlegt haben, eine Web-API zu benutzen, oder was wir uns dabei überlegt haben, wie wir eine Web-API aufbauen sollen, warum, weshalb, wie man mit unserem Gerät kommuniziert und so weiter. Danach werde ich kurz über die Grundlagen der gewählten Techniken eingehen und zum Schluss noch ein paar Dinge über die konkrete Implementierung beziehungsweise auch über die vor allem über die Sprachanbindungen der Web-API und eventuell, wenn wir genügend Zeit haben, auch noch über die Versionierung. Im Prinzip möchte ich euch von der Erfahrung berichten, wie man vorhandene Standards, vorhandene Techniken benutzt, um eine JSON-RPC-basierte Web-API zu erstellen. Falls es Fragen gibt, bitte mittendrin einfach stellen, die werde ich dann immer beantworten. Ganz kurz zur Problemstellung. Vor einigen Jahren, das ist jetzt schon wirklich vielleicht 7 oder 8 Jahre her, hat die Firma Rachitan ein neues Produkt entwickeln wollen, und zwar eine sogenannte intelligente PDU, eine Power Distribution Unit. Technisch gesehen ist das nichts weiter als eine große Steckdosenleiste, die in Rechenzentren eingesetzt wird. Auf dem Bild sieht man zwei Server-Racks nebeneinander und jeweils zwei von einen etwas größeren Steckdosenleisten, die Firma Rachitan herstellt. Da sieht man, die Steckdosenleisten haben eine Menge Ausgänge, und je nach Modell kann man die einzelnen Ausgänge schalten. Man kann die elektrischen Ströme, die Spannungen messen. Man kann Leistungswerte messen, Energiewerte ablesen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ist es möglich, eine Vielzahl von Messdaten abzufragen. Zusätzlich ist es je nach Modell auch möglich, diese Ausgänge zu schalten. Und als weiteres Feature hatten wir noch die Anforderung, oder gab es die Anforderung, dass wir auch in dem Moment, wo wir das geplant haben, eine unbekannte Anzahl von Sensoren und Aktoren zu unterstützen. Das sind halt kleinere Messgeräte, die man dann anstecken kann. Und in dem Zuge haben wir uns Folgendes überlegt. Dass die Produkte einfach da sind und ihre Messungen durchführen, ist schön und gut, aber man muss ja auch letztlich die Messwerte abfragen können. Das heißt, wir haben eine Netzwerk-API gesucht. Und für diese API gab es verschiedene Anforderungen. Auf jeden Fall natürlich, dass man alle Daten, die so entstehen, abfragen kann. Wir wollten natürlich auch Steuerung, also die einzelnen Ausgänge ein- und ausschalten zum Beispiel, und auch die komplette Konfiguration der Geräte sollte alles über eine Web-API funktionieren. Hauptsächlich hatten wir im Hinterkopf in dem Moment, dass wir auch die Web-Oberfläche, die wir für das Produkt implementieren, genau über diese API oder dass diese Web-Oberfläche genau diese API benutzt, aber auch eine noch wirklich in dem Moment unbekannte Anzahl von Skripten für Testproduktionen, für Großinstallationen sollten ebenfalls über diese einheitliche API mit dem Produkt kommunizieren. Und Schließlich habe ich noch das Wort Integration aufgeschrieben. Das bezieht sich auf weitere Produkte, entweder von unserer Firma oder von anderen Firmen, die die Steuerung und diese Geräte in ihre eigenen Produkte integrieren möchten. Eine Sache hatte ich gerade noch vergessen. Auf dem Bild sieht man ja mehrere von unseren relativ großen Stromschaltleisten. Eine kleine Version im 19 Zoll Format steht genau vor Ihnen. Ja, die hat ein paar weniger Ausgänge als die auf dem Bild und kann natürlich auch nicht so viel Leistung übertragen. Genau, das war also die Problemstellung, vor der wir standen. Wir hatten dann eine gewisse Menge an Anforderungen, um uns zum einen das Leben einfach zu machen und zum anderen auch möglichst flexibel in der Zukunft agieren zu können. Zum einen wollten wir so viel wie möglich existierende Standards nutzen. Wir wollten natürlich, wenn man über Remote-Steuerung oder Remote-Control spricht, Verschlüsselung, Authentifizierung haben. Das sollte möglichst alles ohne viel Aufwand einfach so mal passieren. Bezüglich der Implementierbarkeit war die Anforderung, dass es sich auf Embedded-Systeme eignet, weil letztlich auf diesen Geräten hier läuft ein Embedded-Linux und da sind natürlich die Möglichkeiten, was Speicher, Flash-Speicher, Programmspeicher betrifft, begrenzt. Zusätzlich wollten wir natürlich auch noch eine effiziente IPC nutzen. Das ist im Prinzip eine Interprozesskommunikation, diesmal auf dem Gerät selbst. Dazu komme ich später noch mal etwas genauer dazu. Und letztlich, was mit einer der wichtigen Aufgaben war, wir wollten eine Web-API haben, für die wir möglichst automatisch eine Vielzahl von Sprachanbindungen generieren können. Eine Sprachanbindung ist im Prinzip eine Bibliothek in einer, zum Beispiel in einer Skriptsprache in Python oder in Perl, mit der man programmatisch eine API benutzen kann und schon die entsprechenden Objekte und Klassen in dieser Bibliothek auf dem Klienten hat. Zusätzlich wollten wir noch erreichen, dass die Wartbarkeit bzw. das Debugging möglichst schmerzfrei geschieht. Das heißt, wir wollten zum einen, dass das, ich habe das jetzt mal On-Wire-Protokoll genannt, das sind im Prinzip die Nutzdaten, die über das Netz gehen, dass die lesbar sind, also kein Binärprotokoll, und dass man gegebenenfalls auch mal mit Standard-Tools schnell mit diesen Geräten reden kann und die API ohne großen Aufwand, ohne Kompilieren und so weiter benutzen kann. Last but not least sollte es noch die Möglichkeit geben, diese Remote-Schnittstelle formal zu definieren. Das heißt, dass man konkret hinschreibt, welche Objekte gibt es, welche Methoden habe ich und aus dieser formalen Definition dann Dokumentationen beziehungsweise eben auch die Teile der Klientenbibliotheken und des Servers automatisch erstellen. Letztlich haben wir uns dann dafür entschieden, eine eigene kleine objektorientierte IDL zu nutzen. Das sind jetzt erstmal die Fachbegriffe mal ganz kurz einfach so da, aufgelistet. Ich werde sie dann alle einzeln noch erklären. Also wir haben eine relativ kleine, einfache IDL uns selbst ausgedacht und als Standards haben wir uns entschieden, JSON-RPC als Remote-Protokoll zu verwenden in Zusammenhang mit einer REST-API und als Low-Level-Übertragungsweg HTTP, was zum Vorteil hat, dass man das verschlüsselt benutzen kann, aber nicht muss, dass Authentifizierung ohne viel Aufwand einfach mit dabei ist. So. Jetzt möchte ich etwas auf die gewählten Techniken etwas genauer eingehen. Zum einen Remote Procedure Call, RPC abgekürzt, ist im Prinzip erstmal eine relativ abstrakte Idee, dass man Funktionen remote aufrufen kann, also von einem fremden Gerät, dass ich einen Klienten habe und einen Server, der irgendwo entfernt steht und auf diesem eine Funktion aufrufen kann. Das heißt, ein Remote Procedure Call ruft Funktionen auf über Prozess- und Systemgrenzen hinweg. Im Allgemeinen ist das über eine Client-Server-Architektur realisiert. Das heißt, der Client sendet eine Anfrage, ich möchte die und die Funktion aufrufen zum Server und der Server antwortet mit dem entsprechenden Resultat der Funktion. Als Beispiele habe ich mal ganz grob aufgelistet CORBAR, das ist ja eher so ein bisschen abstrakteres Prinzip, XML-APC, das ist ein relativ bekanntes APC-Protokoll, was auf XML basiert. SOAP ist im Prinzip der Nachfolger von XML-APC und Debus ist auch ein APC-Mechanismus, allerdings eher auf lokale Gegebenheiten zugeschnitten. Wir hatten uns die verschiedenen Systeme angeschaut und die waren für unseren Anwendungszweck alle nicht so richtig geeignet. Debus hat ausschließlich ein Binärprotokoll, das war fürs Debugging nicht so toll. SOAP und XML haben wiederum einen XML-Dialekt gesprochen. Und wenn man sich das wirklich mal hinschreibt, eine XML-RPC-Kommunikation, wird man sehen, dass die XML-Tags und der eigentliche Content in einem großen Missverhältnis stehen. Das heißt, es ist halt sehr, sehr blotig. Und das, da wir noch überhaupt nicht wussten, was wir mit dem Gerät machen, es kann ja auch sein, dass wir viele Messdaten übertragen wollen, war das dann mit einem XML-Protokoll nicht so toll. Und wie sich herausgestellt hat, die ersten Produkte hatten vielleicht, wie dieses hier, ich glaube 8 Ausgänge, dann hatte ich auf dem Bild Geräte mit vielleicht 40 Ausgängen, aber inzwischen haben wir Geräte, die auch mal hunderte an Messwerten generieren und wenn man das alles über XML-Protokolle überträgt, dann macht das keinen Spaß. So, ich hatte ja ein paar Folien vorher erwähnt, dass wir gerne auch das Interface, die API, formal beschreiben wollen. Typischerweise nimmt man für das formale Beschreiben einer API eine IDL, eine Interface Definition Language. Das ist eine formale Beschreibung einer Schnittstelle, einer Programmierschnittstelle. Im Allgemeinen werden da Strukturen und Enumerationen beschrieben, gegebenenfalls Klassen und Interfaces und für die jeweiligen Interfaces oder Klassen eben Methoden. Typischerweise ist eine IDL-Beschreibung unabhängig von einer konkreten Programmiersprache. Die IDL selbst ist im Normalfall in einer sehr, sehr einfachen Sprache gehalten. Die Nutzung einer IDL oder eines IDL-Files ist, wie schon hier geschrieben, für die Erstellung von Sprachanbindungen, eben dass man dann einfach Klienten schreiben kann, welche Perl, Python, Java und so weiter sprechen und auch natürlich für die Dokumentation. Als Beispiel habe ich mal ein ganz konkretes Beispiel von der IDL von unserem Produkt mal aufgeschrieben. Das ist das Interface Outlet. Outlet ist bei uns der Fachbegriff für einen Ausgang des Gerätes. Ich habe eine Enumeration, die nennt sich Power State. Das ist halt der Status eines solchen Ausgangs, kann halt eingeschaltet oder ausgeschaltet sein. Und offensichtlich gibt es eine Funktion Set Power State, mit der man eben einen Ausgang ein- und ausschalten kann. Also so sieht dann eine IDL aus, mit der man formal eine Schnittstelle beschreibt. Die komplette Schnittstelle ist natürlich wesentlich größer. Als weiteres Idee oder als weitere kleinen Schnipsel von unserem Gesamtsystem haben wir uns ja für JSON entschieden. JSON ausgesprochen ist JavaScript Object Notation und das ist im Prinzip nichts weiter als ein textbasiertes Datenaustauschformat. Das basiert auf JavaScript-Syntax und ist relativ kompakt, wenn man es mit XML vergleicht. Ich weiß nicht, wie weit kennt ihr JSON? Soll ich mal ganz kurz auf die Datentypen eingehen oder? Nicht nötig? Nicht nötig. Es entstehen im Prinzip alle Datentypen da, die es in JSON gibt, in dem Beispiel. So, JSON RPC ist jetzt wieder noch einen Schritt weiter. Das ist im Prinzip ein konkretes RPC-Protokoll, also ein Remote Procedure Control Protokoll. welches JSON als Serialisierung benutzt. Wie schon erwähnt, bei einem RPC hat man nichts weiter als, oder hat man einen Klient, welcher einen Request oder eine Methode von einem Server aufrufen will. Dadurch, oder um dies zu tun, sendet er einen Request an den Server und der Server antwortet mit einem Response oder mit einer Antwort. Im JSON-RPC ist es so definiert, dass das sind die Parameter des Requests und des Responses ganz konkret definiert. Das heißt, in der Anfrage steht Method Doppelpunkt, das ist halt der Name der Methode, den man aufrufen möchte, und in Params ist ein JSON-Objekt, welches die Parameter der Funktion beinhaltet. Der Response ist ähnlich einfach. Er beinhaltet einen über den Key Result zugängliches JavaScript-Objekt, welches eben den Rückgabewert der Funktion beinhaltet. Falls die Funktion mehrere Rückgabewerte hat, ist die Result-Struktur oder das Result-Objekt einfach etwas komplexer. Die ID ist zum Matchen von Request und Response. Je nach Protokoll ist das teilweise nötig oder auch nicht. Genau, ein weiterer Bestandteil des Gesamtsystems oder eine weitere Technologie, die wir letztlich eingesetzt haben, ist ein REST-Interface. Das Problem ist, mit JSON-RPC alleine habe ich noch nicht so direkt die Möglichkeit, konkrete Objekte anzusprechen. JSON-RPC definiert eigentlich nur Methodenaufrufe. Um jetzt Methoden von ganz konkreten Objekten oder Ressourcen aufrufen zu können, kann man ein REST-Interface benutzen. Das ist im Prinzip nichts weiter als eine URL oder URI. Ich habe mal als Beispiel eine URI von unserem Gerät hingeschrieben. PDU 0, Inlet 0, PDU, so heißen die Geräte, Inlet sind die Stromeingänge. Und damit würde man diesen Stromeingang identifizieren und da könnte darauf Funktionen aufrufen wie gib mir alle Messwerte. Das klingt jetzt alles noch ein bisschen theoretisch, aber keine Angst, ich habe Demonstrationen vorbereitet. So, wie sind wir dann letztlich vorgegangen? Wir haben diese IDL geschrieben für die verschiedenen Objekte, die wir bei unserem Gerät gebraucht haben. Und letztlich muss man dann eine solche IDL auf entsprechende Klassen und Methoden abbilden, beziehungsweise aus der IDL entsprechende Klassen und Methoden in den jeweiligen Zielsprachen generieren. Wie schon gesagt, die Serialisierung nach und von JSON-RPC soll natürlich auch vollkommen automatisch erfolgen. Ja, auf den Klienten ist es so, wenn ich jetzt ein Objekt mit der automatisch erzeugten Bibliothek erstelle. Zum Beispiel, ich erstelle mir ein Outlet-Objekt, welches einen dieser Ausgänge repräsentiert, ist auf meinem Klienten dieses Objekt im Prinzip ein Proxy, auf den ich Methoden aufrufen kann. Die Methode, die ich auf diesen Proxy aufrufe, wird dann natürlich via JSON-RPC automatisch an den Server oder in dem Fall an das Gerät weitergeleitet. Das Gerät führt das aus. Zum Beispiel dieses setPowerState, was ich vorhin hatte, könnte man sagen setPowerState on und dann würde das eingeschaltet werden. Genau, um aus der IDL den IDL-Definitionen die entsprechenden Objekte zu generieren oder die entsprechenden Sprachbindungen, haben wir einen kleinen IDL-Compiler geschrieben in Java, welcher pro Zielsprache und Protokollmapping ein eigenes Backend hat. Protokollmapping, muss ich noch dazu sagen, für die meisten Remote-Zugriffe auf das Gerät oder eigentlich für alle Remote-Zugriffe auf das Gerät wird JSON-RPC verwendet. Allerdings laufen natürlich in dem Embedded Linux auch noch mehrere Prozesse, die gegebenenfalls auch miteinander kommunizieren müssen. Um die ganze Sache einfach zu halten, haben wir gesagt, die benutzen ebenfalls die gleiche IDL. Das heißt, wir haben die gleichen Objekte und die gleichen Methoden. Aber für eine Kommunikation auf einem Gerät selbst ist es natürlich nicht nötig, ein lesbares Protokoll zu haben. Deswegen gibt es für die Kommunikation auf dem Gerät selbst noch ein Binärmapping. Das ist dann quasi ein anderes Protokoll. Allerdings in meinem Vortrag werde ich mich ein bisschen auf das JSON-RPC konzentrieren. Ja, im letzten Punkt habe ich nochmal grob aufgelistet die möglichen Sprachbindungen, die wir mehr oder weniger, also die wir automatisch aus der IDL generieren. Das ist C++, sowohl für Client als auch für Server, Java, für GWT und auch Java Native, JavaScript, Perl, Python, Ruby. Inzwischen ist auch noch Lua dazugekommen. Und dazu kommen auch gleich noch einige konkrete Beispiele. Ja, eine Frage? Bitte welches? Okay, die Frage war, ob es schon einen fertigen IDL-Compiler gegeben hätte, um sich die eigene Erstellung zu ersparen. Also zu der Zeit, wo wir damit angefangen haben, haben wir nichts gefunden, was genau unseren Ansprüchen genügt hätte. Es ist ja zum einen, dass die IDL, die wir gewählt haben, entspricht zwar zu einem hohen Prozentsatz den Standard-IDLs, die man auch sonst so findet. Allerdings die Mapping in die verschiedenen Zielsprachen war schon relativ spezifisch und da hatten wir nichts ganz Konkretes gefunden. Bitte schön. So, das nochmal ganz kurz ein Systemüberblick. Wie ich schon erwähnt habe, wir gehen ja davon aus, dass wir einen Remote-Aufruf oder eine Remote-Anfrage von einem Client zu einem Server haben. Die Schnittstelle ist JSON-RPC und ich habe mal verschiedene Objekte aufgemalt, die an dem ganzen Prozess beteiligt sind. Auf Client-Seite habe ich die verschiedenen Sprachbindings oder Sprachanbindungen in den verschiedenen Skriptsprachen oder in den verschiedensten Sprachen, für die das halt implementiert wurde. Diese sprechen JSON-RPC mit dem Server. Auf dem Server habe ich einen Teil nochmal als Adapter und Interface aufgenommen in das Diagramm. Das Interface ist im Prinzip wirklich ein Interface, was sich direkt, zum Beispiel ein C++-Interface, was sich direkt aus der IDL ableitet. Das heißt, man hat eine Klasse, die Klasse Outlet, mit einer Methode setPowerState. Der Adapter nimmt nun die JSON-Requests an, dekodiert sie, kennt die entsprechenden Interfaces und ruft die Funktionen darauf auf, zum Beispiel setPowerState, und dann schaltet da irgendwas. Und letztlich ist es so, dass nahezu alles, was hier grün dargestellt ist, wird automatisch generiert, da müssen wir überhaupt nichts machen. Das Einzige, was man dann per Hand schreiben musste, ist die Implementierung auf Serverseite des Interfaces. Das ist jetzt natürlich nichts Neues, das ist quasi bei allen APC-Mechanismen so, aber das nochmal zur Verdeutlichung. Genau, jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel. Kann man das hinten noch lesen? Ich denke schon, ja. Um zu zeigen, dass man dass die von uns gewählte Architektur den gesamten Anforderungen genügt. Das ist ein Beispiel einer Anfrage zu dem Gerät. Die Anfrage benutzt die Methode getReading auf das Objekt modelPDU0 inlet0 activePower. Das ist im Prinzip eine REST-URI, welche genau ein Objekt identifiziert. In dem Fall ist das Objekt der Leistungssensor für die Wirkleistung. Und die Methode, die man darauf aufruft, ist getReading. Wie man an diesem Beispiel sieht, brauche ich, um die API zu benutzen, keinerlei oder fast keinerlei Zusatzsoftware. Ich muss auf dem Klienten nichts kompilieren oder sonst was. Ich kann ganz einfach curl benutzen, was einen simplen HTTP-Request generiert Und ja, dann kommen halt die Daten zurück. Der Response entspricht natürlich einem JSON-RPC-Response. Da stehen jetzt eine Vielzahl von Daten drin. Das Einzige, was wahrscheinlich interessant ist, ist in der zweiten Zeile von unten das Value von 690. Da werden halt gerade 690 Watt verbraucht. Warum auch immer. So. In den nächsten Beispielen habe ich noch einmal die abstrakte IDL gegenübergestellt zu den konkreten Sprachbindungen, speziell in dem Fall die Nutzung der Sprachbindung. Je nach Zielsprache muss man da immer einige kleine Dinge beachten. Mal als Beispiel habe ich eine Funktion Echo gewählt. Die hat einen In- und einen Out-Parameter, wo halt irgendwelche Daten drin stehen. Der Data-In-Parameter wird natürlich zum Server hingeschickt, der Out-Parameter soll zurückkommen. Zusätzlich hat die Funktion noch einen Rückgabewert, der auch für irgendwas benutzt werden könnte. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus, hat aber den Grund, dass ich dazu noch was Spezielles erläutern möchte. Wie würde man jetzt aus Perl heraus dieses Interface benutzen? Ich baue mir einfach das Data-In-Objekt zusammen und dann rufe ich die Methode auf. Das $intf beinhaltet dann schon die Rest-URL. Das hätte jetzt zu weit geführt. Es geht ja erstmal nur um das Mapping der Methoden. Und man kann sehen, dass bei Perl die Signatur, die Parameter nahezu 1:1 der IDL entsprechen. Wir haben einen In-Parameter und eine Referenz zu einem Out-Parameter-Objekt. Und zusätzlich liefert die Funktion noch einen weiteren Return-Wert zurück. In Python ist es, ja, eine Frage?
Ja, kurze Frage. Es gibt ja normalerweise Bibliotheken, die man einbinden kann, um zum Beispiel das Mapping hinzukriegen zwischen einem Curl-Objekt, zum Beispiel zu JSON. Warum war das keine Alternative?
Die Frage war, es gibt Bibliotheken, um Perl-Objekte zu JSON-Objekten zu mappen. Was wir wollten ist, dass wir echte Klassen in den jeweiligen Zielsprachen haben. Also nicht nur eine automatische Umwandlung während des Transports, sondern eine echte Klasse. Das heißt, ich wollte zum Beispiel in Java, wollte ich wirklich ein Objekt vom Typ, in dem Fall Echo Data, instanziieren können und mit dieses Objekt dann zum Beispiel als Parameter zu benutzen. Da ist mir nicht bekannt, dass es da einen vollkommen Automatismus gegeben hätte.
Und für Curl weiß ich es zufällig recht sicher, da gibt es etwas Curl to JSON und JSON to Curl. Das kann man nutzen, um zum Beispiel genau das, was Sie dort in Data In angegeben haben, um das direkt quasi in einen JSON-String umzuwandeln. Und den hätte man quasi dann verschicken müssen. Ja, inwiefern das bei Java der Fall ist, weiß ich gerade nicht, aber bei Python weiß ich zufällig auch, dass es dort
ja, also wie gesagt, bei Java war es ja so, dass man wirklich die Objekte komplett selbst instanzieren wollte und damit, das wäre ja höchstens möglich, wenn es einen weiteren IDL-Compiler für Java gegeben hätte. Und auch für Perl und Python wollten wir, dass wir echte, also für die Aufrufe zum Beispiel, Objekte haben, diese Objektproxys, welche dann eben zum Beispiel schon die Methoden als Objektmethoden haben. Inwieweit man das wäre wahrscheinlich nicht gegangen. Das reine Umwandeln von und in JSON, das würde gehen. Aber nicht, dass ich ein Proxy-Objekt habe, welches ein entferntes Objekt repräsentiert und ich da schon die entsprechende Methode in meiner Klasse habe. Das war unser Ziel, warum später, sieht man in der Vorführung dann noch. Ja, noch eine Frage?
Ja, bei dem Python-Code rechts wundert mich zum einen, dass da also dieser Pfeil zwischen IDF und Echo, das habe ich so in Python noch nicht gesehen.
Ja, das ist, sollte vielleicht, ist der Syntax da nicht ganz richtig, das sollte ein Punkt sein. Das Data-Out ist auf, also zu dieser Frage wäre ich jetzt gleich gekommen, das ist eine gute Frage, aber das werde ich Sie jetzt sowieso erklären. In Python ist das Problem, ich kann in der Signatur keine Referenzobjekte haben. Das heißt, das Echo-Dat, das Data-Out ist ja, die wird vom Server ausgefüllt und ist quasi ein, gehört mit zum Return-Wert. Es ist quasi ein Out-Parameter, das heißt, der Server generiert diesen Wert, überträgt den via JSON-RPC und ich möchte den dann in der Variable stehen haben. Wenn ich jetzt DataOut einfach als zweiten Parameter für die Echo-Funktion angegeben hätte, dann hätte die Python-Bibliothek mir das DataOut-Feld nicht ausfüllen können, sodass ich das dann außen wieder benutzen kann. Es gibt quasi keinen Referenzparameter in Python, das ist das Problem. Wenn, mit dieser Methode funktioniert das folgendermaßen. Alle Out-Parameter, also Parameter, die vom Server ausgefüllt werden, landen in der Tupel oder in dem Tupel, welches die Funktion zurückgibt. Der erste Eintrag des Tupels ist immer der echte Return-Wert, falls es den gibt, oder auch nicht, falls es eine Void-Funktion wäre, und danach geordnet alle Out-Parameter. Wie gesagt, wenn ich das Data-Out auf die rechte Seite geschrieben hätte und die Funktion ausgeführt hätte, dann wäre die Information, die vom Server gekommen sind, hätte ich nicht mehr in das Data-Out reinschreiben können, sodass ich sie außen hätte lesen können. Das ist richtig, das wäre gegangen, allerdings halt nicht für einfache Datentypen. Also wenn ich zum Beispiel einen Integer als Out-Parameter gehabt hätte. Und da hätte man dann wieder zwischen einfachen und komplexen Datentypen unterscheiden müssen. Und deswegen wurde diese Syntax gewählt. Und in Java habe ich auch keine Referenzparameter. Und ich habe auch nicht die Möglichkeit, Tupel zurückzugeben in der Funktion. Das heißt, in Java ist der Rückgabewert einer Funktion immer ein einzelnes Objekt und deswegen ist das Objekt oder das Return-Objekt in Java etwas komplizierter. Das beinhaltet sowohl den Rückgabewert der Funktion in Unterstrich ret Unterstrich als auch dann das Out oder den Out-Parameter als Objekt. Ja, eine Frage?
Die Klasse erzeugt oder discovern die ihre physische Repräsentation? Das heißt, wenn ich so eine Steckdosenleiste mit 8 Slots habe, habe ich dann in dem Objekt auch nur 8-mal die entsprechende Funktionalität? Also ist die Frage klar?
Ja, die Frage ist klar. Die Frage war, wann werden die Objekte im Klienten echt instanziiert im Prinzip? Also zum Beispiel, wenn man ein Gerät hat mit 8 Ausgängen, hat man dann 8 Objekte oder wie wird da festgelegt, dass man auf dem Klienten 8 Objekte hat?
Ja, oder ob ich einen Sensor habe oder nicht, weiß ja meine Hardware, aber weiß das Objekt das auch automatisch?
Nein, das weiß das Objekt nicht automatisch. Im Prinzip, was passiert, ist Folgendes. Man würde dann zumindest von einem Root-Objekt ausgehend sagen, gib mir alle Outlets und dann würde man über JSON-RPC eine Liste von allen Outlets bekommen und diese Liste würde dann zum Beispiel 8 Objekte beinhalten. Und damit weiß dann der Klient, aha, ich habe 8 von diesen Objekten. Und so entstehen dann auch die 8 Objekte. Das wird man dann in der Demonstration nochmal sehen. Okay, ich sehe gerade, die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Daher nur ganz kurz Mapping nach C++. In dem Fall für die Serverimplementierung ist natürlich auch nötig, dass man aus der IDL die C++-Bindings und das C++-Interface generiert. An der Stelle ist auch eine kleine Besonderheit. Man kann sehen, dass in der Signatur des C++-Interfaces quasi zwei Return-Werte sind. Einmal hat die Funktion int-echo, int als Return-Wert, und dann gibt es nochmal unterstrich-red, unterstrich innerhalb der Funktion. Solche Tricks sind quasi nötig, wenn man Fehler des Remote-Aufrufs irgendwie dem Aufrufer zurückmelden möchte. Also zum Beispiel, wenn der Server überhaupt nicht erreichbar ist, dann hat die Funktion Echo keinen sinnvollen Rückgabewert. Weil dann weiß man ja nicht, was der Server gesagt hätte auf den Funktionsaufruf Echo. Und deswegen ist es im Normalfall nötig, dass man noch eine Art äußeren Fehler hat, eine Art Kommunikationsfehler zum Beispiel. In den bisherigen Skriptsprachen und in Java haben wir das einfach über Exceptions gelöst. In C++ hatten wir aus verschiedensten Gründen die Anforderung, keine Exceptions. Und dafür musste man zum Beispiel den Kommunikationsfehler extra kommunizieren. Und wir haben das dann so gelöst, dass der Return-Wert der Methode der Kommunikationsfehler ist und der Return-Wert der IDL-Funktion steht mit in der Signatur als Referenzparameter. So, wir haben es jetzt schon 40. Ich überspringe die Versionierung, das schaffen wir leider nicht. Sonst haben wir nämlich keine Zeit für die Demonstration. Wenn es sie
dann Schluss machen. Weil die Security und so, die Helfer wollen ja auch auf jeden Fall ausräumen. Ja.
Wenn ich die Folien dann letztlich dem Linux-Tag zur Verfügung stelle, werden die Folien dann natürlich die Daten trotzdem enthalten. Also können Sie das dann auch später noch angucken. Als Zusammenfassung von dem Ganzen muss man sagen, es hat sich herausgestellt, dass die Vorgehensweise relativ gut war, dass sie uns viel unterstützt hat und wir relativ weit in die Zukunft gebaut hatten. Zum einen haben wir auf der Serverseite eine einzige API, wirklich eine einzige Serverimplementation haben müssen für eine Vielzahl von Klienten, die wir am Anfang noch gar nicht wussten. Wir wussten noch überhaupt nicht, wo die Reise hingeht. Und deswegen war es uns möglich, mit dieser einzigen JSON-RPC-API eine Vielzahl von Oberflächen und Skripten und so weiter zu implementieren. Inzwischen haben wir, wie schon gesagt, C++, Java, JavaScript, Perl, Python, Ruby, Lua-Interfaces, und wann immer wir ein weiteres Sprachbinding benutzen, kommt das halt einfach dazu. In der praktischen Anwendung bei unserem Produkt benutzen wir zum Beispiel das Java-GWT-Binding für das Webfrontend. Das heißt, das Webfrontend des Produkts läuft ausschließlich im Browser und für jede Kommunikation, gib mir einen Messwert, schalte ein Outlet, wird JSON-RPC zum Server gesprochen. Irgendwann während der Entwicklung gab es die Anforderungen von Kunden, wir möchten mobile Webseiten haben. Da kann man nicht so ein großes GWT-Webseiten-Konglomerat nehmen, da musste halt was Kleines her. Und das konnte man dann vollkommen unabhängig von dem Server und auch unabhängig von dem anderen Webfrontend einfach mit einem JavaScript-Binding implementieren. Dass die JSON-Dekodierung nicht ganz so komplex sind in JavaScript. Wir haben das Ganze noch an Steuerungssysteme angebunden. Das war dann eine Ruby-Binding. Und für Großinstallationen haben wir Perl und Python benutzt. Wir haben Kunden, die tausende von den Geräten gleichzeitig einsetzen, die komplex konfiguriert werden müssen. Lässt sich alles über diese API erstellen. Also die Zusammenfassung ist im Prinzip die, jegliche Funktionalität des Gerätes wurde genau auf dieser einen über die IDL und die JSON-RPC nach außen zur Verfügung gestellt. Egal, was man damit gemacht hatte und egal, ob wir wussten, wie das später benutzt werden wird. Und die jeweiligen Frontends, die jeweiligen Klienten, zum Beispiel das Webfrontend, hat dann die Teilmenge benutzt, die dafür nötig war. Das heißt, alles, was man mit dem Gerät machen kann, lässt sich letztlich über eine einzige API, die auch nur einmal gepflegt werden muss, darstellen. Für die Versionierung kann ich nur ganz kurz noch sagen, das Entwickeln von Klienten für mehrere Versionen ist relativ aufwendig. Daher muss man bei solchen APIs immer aufpassen, dass man möglichst von Anfang an sich eine relativ sinnvolle Struktur überlegt und wenn dann doch Änderungen nötig sind, lieber kompatible Änderungen machen, wie zum Beispiel mal Werte hinzufügen, ist immer noch einfacher als die Signatur einer Methode zu ändern. Mit dieser Art von Paradigma ist es dann auch möglich, Klienten eine längere Zeit zu benutzen und über verschiedene Serverversionen hinweg. Genau, das war es jetzt vom Vortrag. Ich möchte jetzt noch einige kleine Dinge demonstrieren. Also erstmal ganz kurz das Web-Frontend von unserem Produkt. Das sieht so aus. Ja, das ist sehr schön. Das ist im Prinzip eine GWT-Oberfläche, das heißt, das ist ein riesengroßes Batzen an JavaScript, der am Browser läuft und jegliche Kommunikation mit dem Gerät eben erfolgt auf JSON-RPC-Basis. Das kann man sich im Prinzip auch anschauen, das ist relativ schön zu sehen. Hier sieht man, dass gerade ein Request stattgefunden hat. Das war ein JSON-RPC-Request, wo ist er? Das sind nur die Header. Das sind die Parameter. In dem Fall wird eine etwas kompliziertere Funktion genutzt. Das ist ein Bulk-Transfer, wo mehrere JSON-Requests drin sind. Und letztlich kam vom Server ein Response zurück. In dem Fall ist das Resultat 0, also mit hoher Wahrscheinlichkeit war das eine Art von Polling vom Web-Frontend zum Gerät, hat sich bei dir irgendwas geändert, hat sich ein Messwert geändert. Momentan ändern sich die Messwerte nicht so sehr. So, die mobile Web-GUI macht im Prinzip das Gleiche. Da passiert ein bisschen weniger. Auch hier ist schön zu sehen, dass JSON-RPC-Requests im Hintergrund stattfinden. Ich kann ja mal beispielsweise das eine Outlet einschalten. Das ist jetzt auch passiert. Und wenn wir uns den JSON-Request dafür anschauen, was sich hier schön machen lässt, sehen wir das in der einen Folie schon erwähnte setPowerState-Kommando mit dem pState1, das heißt halt einschalten und ja, der Response vom Server ist 0, was okay heißt. Das heißt, mit der Wahl dieser Web-API, dieses Remote-Interfaces, konnten wir erreichen, dass auch ein Debugging relativ einfach möglich ist. So, mal sehen, ob man das jetzt. Ach ja, das ist sehr schön groß. Das ist jetzt mal ein Beispiel. Eines Python-Interfaces und wir können uns mal ganz kurz auf diesen kleinen Abschnitt konzentrieren. Wir haben schon eine Liste von Outlets bekommen. Die Frage von vorhin war, wie bekommen wir die Objekte? Das sieht man hier, was ich gerade unterlege. Mit dieser Funktion fragen wir die PDU selbst, was auch wiederum ein Proxy-Objekt ist, gib mir bitte alle deine Outlets. Und das resultiert auch in einem JSON-RPC-Call. Letztlich werden die Objektreferenzen zurückübermittelt und es wird eine Liste von Objektreferenzen übermittelt, eins pro Outlet oder ein Array von Objektreferenzen mit genau der Anzahl an Outlets. Mithilfe dieses Konstrukts greife ich mir dann das erste Objekt und für das erste Objekt kann ich dann Funktionen aufrufen. Das Schöne daran ist, wenn man eine API hat, wo auch die entsprechenden Objekte schon komplett vorhanden sind, dass man je nach IDE, die man benutzt, eben solche Späße machen kann wie Autoergänzung. Das heißt, wenn ich jetzt auf das O1, das erste Outlet, auf dieses Objekt eine Funktion aufrufen möchte, sehe ich, hier gibt es eine Menge von Funktionen. Ich kann zum Beispiel get state aufrufen. So, wenn ich das jetzt ausrufe die Funktion getState aufrufe, kommt erstmal ein Objekt zurück. Das sieht jetzt nicht hübsch aus, aber wenn ich das einfach mal vom Python ausgeben lasse, sagt er jetzt zum Beispiel, okay, der PowerState ist on, stimmt ja auch. Ja, und dann noch ein paar Zusatzinformationen. Das Schalten kann ich dann auch ganz einfach im JSON-RPC im Python hinschreiben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Funktion heißt. Kann ich Autoergänzung benutzen? SetPowerState ist es höchstwahrscheinlich. Leider ist es an der Stelle ein bisschen komisch, die Enumerationen auszuwählen, aber auch hier hilft mir die Autoergänzung. Jetzt benutze ich die Enumeration PSOff für Ausschalten und wenn ich das dann an den Server schicke, ja, dann geht das Outlet halt wieder aus. Was auch noch möglich ist, ist dann halt, man kann dann mit relativ einfachen Mitteln auch minimale Steuerungen schreiben. Ich habe das hier unten mal ausprobiert, aber ich glaube, mir fehlt da noch der Sensor. Ah ja, sehr schön. Das ist einer der erwähnten Sensoren, die wir haben. Das ist ein Temperatur- und Luftfeuchte-Sensor. Den kann man hier einfach mal anschließen. Und ja, wenn ich den mal, die Nutzung von diesen Sensoren ist aus verschiedenen Gründen, ist die API etwas komplexer. Aber hier unten habe ich mal ein klitzekleines Beispiel geschrieben, welches nichts weiter macht, als mir von diesem Sensor den Messwert zu holen, und zwar den Messwert der Luftfeuchte. Wenn die Luftfeuchte größer als 50% ist, dann schalte ich das Outlet ein. Das ist relativ lesbarer Code. Also um eine Mini-Steuerung zu schreiben, dass man auf Messwerte reagiert und was tut, ist wirklich in Python absolut nicht viel Code nötig. Wenn ich das jetzt mal ausführe, ja, gibt er jetzt halt jede halbe Sekunde aus, dass die Luftfeuchte um die 30% liegt. Ja, ist ein bisschen wenig, aber wenn ich das jetzt mal in die Hand nehme, dann erhöht sich die Luftfeuchte relativ schnell im Sensor, letztlich bis 50, ja, dann schaltet er halt an. Und ja, jetzt wird die Luftfeuchte wieder weniger und dann schaltet er einfach wieder aus. Das heißt, es ist mit wirklich einfachsten Mitteln in den verschiedenen Zielsprachen dann möglich, alles Mögliche mit dem Produkt zu machen, beziehungsweise wenn man es abstrakter sieht, kann man, wenn man jetzt eine Web-API hat, welche vieles der Funktionalität eines Produktes abbildet, kann man dann halt mit einer Vielzahl von Skriptsprachen ja, sehr flexibel agieren. Gut, im Prinzip war es das jetzt erstmal von mir. Gibt es noch Fragen, die jetzt noch ungeklärt sind? Eine Frage. Eine kurze Frage.
Vielen
noch.
Haben Dank. Wir
die Zeit?
Ja, die Zeit.
Ja, die Zeit ist noch.
Was verwendet man denn auf der Embedded Hardware für einen Server, der die JSON-Requests annimmt? Der muss ja irgendwie einen Webserver-Port nach außen geben, ne?
Das ist richtig. Das ist im Prinzip, ich glaube, für das JSON selbst gibt es eine kleine Library und ansonsten der Webserver. Der Webserver müsste sehr von der Busybox sein, ja. Also das ist, die Busybox wird für die meisten Embedded-Kommandos benutzt und die stellt dann auch den Webserver zur Verfügung.
Wie viel kostet das 8-Port-Dingen da?
Ich bin in der Entwicklung. Also es tut mir leid, die ganz konkrete Frage war, wie viel das Produkt, dieses Produkt hier kostet. Ich kann es wirklich nicht sagen. Also,
vierstellig oder dreistellig?
Das kleine, ich würde mal, aber ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube aber dreistellig. Aber wenn es wirklich interessiert, bitte fragen. Oder einfach eine E-Mail schreiben, das könnte ich dann in Erfahrung bringen.
Vielleicht nur eine blöde Frage, warum leuchtet die oder grün, wenn es aus ist? Wenn die Lampe angeht, wird es rot?
Ja, das ist die Standardfrage, die wir von unseren Kunden auch immer gestellt bekommen. Das hängt mit verschiedenen Regularien in den Vorschriften für Elektroanlagen zusammen. Und rot bedeutet Gefahr. Und sobald die Spannung an ist, also bei denen hier ist die Spannung an, bei dem ist die Spannung aus. Rot bedeutet Gefahr, Spannung an. Und grün bedeutet keine Gefahr, keine Spannung an. Das sind Vorschriften sowohl in Deutschland als auch international. Ist so. Okay, noch eine Frage.
Bei den Daten, es werden ja immer nur relativ simple Daten zurückgeliefert, ne? Numerische Daten und vielleicht mal ein Array oder so. Werden auch manchmal Links zurückgeliefert, sowas wie hier sind 200 Messwerte und hier ist ein Link zu den nächsten 500 oder so. Das
Nein, eigentlich nicht. Also ein Link in dem Sinne wird nicht zurückgeliefert. Was passieren kann, ist, wenn man zum Beispiel die Funktion getInlets aufruft, dann bekommt man ein Array von Rest-URLs, welche die Objekte repräsentieren. Das sind vielleicht im entferntesten Sinne Links, aber dass man automatisch sagt, hier sind weitere Informationen, das passiert nicht.
So, eine letzte Frage.
Ja.
Die Daten gehen ja im Klartext übers Netz. Also man braucht es eigentlich nur mitsniffen und kann dann Geräte an- und ausschalten mit irgendeinem anderen.
Nee.
Sah nur so aus dann.
Also das, was ich gezeigt habe im Browser, das war im Prinzip die Web-Developer-Extension des Browsers. Und der Browser selbst kennt natürlich die dekodierten Befehle. Also es ist beides möglich. Also bei unserem ganz konkreten Produkt ist die Standardkonfiguration, dass HTTP wird auf HTTPS redirected und eine echte Kommunikation mit Daten ist per Default nur via HTTPS möglich. Ich hatte es jetzt, weil ich eventuell noch was mit Wireshark hätte zeigen wollen, hatte ich es auf HTTP gestellt. Aber die Annahme, dass das Klartext ist, weil es der Browser angezeigt hat, die war, das ist anders zu erklären, der Browser selbst kennt natürlich die dekodierten Inhalte einer Kommunikation und stellt es in der Web-Developer-Extension so dar. Aber im Normalfall ist die Kommunikation verschlüsselt.
Vielen Dank.
Gut. Dankeschön. Danke für die Aufmerksamkeit.
Dank nochmal, Herr Krause.
Bitte schön.
So, damit ist die Vortragsreihe hier Web heute Nachmittag beendet. Damit ist auch der Linux-Tag zu Ende für heute. Danke für Ihr Kommen und wünsche einen guten Nachhauseweg.